Piloten Lounge FM, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt von und mit Fritz,
der Johann,
Christian.
Hallo, einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, wo ihr uns gerade mit dem Podcast-Player hört. Ich bin Fritz von der Privatpiloten-Lounge, begrüße euch zu einer neuen Sendung. Wir hatten in der Vergangenheit schon einmal in Folge 13 mit dem Tobias über die ZÜP, über die Zuverlässigkeitsüberprüfung für Piloten gesprochen. Und dieses Thema wollen wir heute in einer großen Runde erneut aufgreifen. Und wir haben uns viele Gäste eingeladen aus der Politik, aus dem juristischen Bereich, aus dem zivilen Bereich, ein Flugschüler. Aber bevor das jetzt hier in medias res geht, begrüße ich erstmal in Bielefeld auf der anderen Seite den Christian. Schönen guten Morgen.
Ja, hallo Fritz, schönen guten Morgen. Genau, guten Morgen erstmal an dich, weil wir heute Morgen für uns in relativ früher Zeit, zu früher Zeit aufnehmen. Es ist mal gerade 9 Uhr, kurz nach 9. Ich freue mich, dass wir dieses Thema nochmal aufgreifen. Wir haben das ja schon mal in Folge Nummer 13 gemacht, damals mit dem Tobias. Haben wir es relativ ausführlich betrachtet, auch dieses Thema, was uns ja schon seit Ewigkeiten begleitet. Und es ist so ein bisschen so eine Hassliebe ist vielleicht auch das falsche Wort, weil wir brauchen es ja nun mal. Es ist auch insbesondere in Deutschland ja ein recht ausgeprägtes Thema. Und wir haben einfach jetzt heute nochmal die Chance, zum einen mal aus der Politik zu hören, was da eigentlich so Stand der Dinge ist und wo auch da die Reise hingeht. Und auch mal zu hören, wie das jemand sieht, der sich gerade mit dem Thema Fliegen ganz frisch beschäftigt, nämlich der anfängt, und wie er das eigentlich so wahrnimmt, wenn er sich mit diesem Thema auseinandersetzen muss. Und wir haben auch wieder den Tobias dabei, der auch in Folge 13 schon dabei war, der uns nochmal ein bisschen was auch zum rechtlichen Hintergrund sagen kann. Bevor wir jetzt gleich mal einsteigen, möchte ich unsere Gäste bitten, dass sie sich mal kurz vorstellen. Und ich gehe jetzt einfach mal durch und sage, Tobias, sag uns doch nochmal ganz kurz, wer du bist, was du machst.
Ja, guten Morgen allen zusammen. Schön, dass wir in dieser Runde zusammen sind. Mein Name ist Tobias Noll. Ich bin Rechtsanwalt und Pilot und Fluglehrer. Und deswegen habe ich mit dem Thema der ZÜP, mit der Sicherheitsüberprüfung, sowohl beruflich als auch privat, als auch bei meinen Pilotenfreunden zu tun.
Ja, danke. So, dann geht's nach Berlin. Manuel, hallo. Stell dich uns mal kurz vor.
Ja, hallo zusammen. Gerne. Ich bin Manuel Höferlin. Ich bin Bundestagsabgeordneter der FDP, mache dort vorwiegend Innenpolitik, Digitalpolitik. Als Innenpolitiker bin ich auch mit der ZÜP beschäftigt. Ich bin aber auch Privatpilot und außerdem im Luftsportverband in Rheinland-Pfalz aktiv. Ich bin der Vizepräsident und deswegen beides in der Politik und fliegerisch aktiv.
Okay, super. Und dann haben wir noch den Alex. Der hat sich überlegt, ich möchte fliegen lernen. Stell uns doch mal kurz vor.
Ja, hallo zusammen. Ja, ich bin natürlich noch nicht ganz so weit wie die anderen Kollegen, die jetzt hier dabei sind. Also ich stehe noch ganz am Anfang. Also ich habe das Fliegerei-Thema schon seit vielen Jahren, ich möchte noch nicht sagen, noch nicht so richtig im Blut, aber es hat mich immer hoch motiviert und habe jetzt alles andere im Prinzip erledigt. Haus steht, Frau ist vorhanden, Sohn ist groß und dann dachte ich mir, jetzt machst du mal Dinge für dich. Und bin noch ganz am Anfang, ne? Also noch nicht viel geflogen, blick immer gen Himmel und freue mich auf alles, was jetzt in diesem Jahr kommt.
Ja, super. Also wie gesagt, ich glaube, das ist eine ganz interessante Runde, weil wir das Thema dadurch aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln mal betrachten können. Fritz, womit legen wir los?
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Ja, fangen wir doch mal ganz vorne an. Und zwar würde ich gerne an Manuel und an den Tobias einfach mal die Frage stellen, was bedeutet eigentlich zuverlässig in Anführungszeichen in Bezug auf das Fliegen? Wer von euch beiden möchte gerne anfangen? Manuel?
Ja, also ich mache das gerne, wobei, ich glaube, Tobias und ich eint uns beides, wir können das jetzt beschreiben, aber wir können es nicht mit innerer Überzeugung vortragen. Die Zuverlässigkeitsüberprüfung ist im Prinzip eingeführt worden als Nachfolge der terroristischen Aktivitäten Anfang des Jahrhunderts. Und man hat gedacht, so ein Pilot, der in so einem Flugzeug sitzt, der könnte ja terroristische oder sonstige böse Absichten haben. Und so ein Flugzeug sei ja auch eine Waffe potenziell. Und deswegen, wenn der von oben da irgendwas Böses vorhat, dann überprüfen wir ihn vorher und gucken, ob der denn zuverlässig ist. Und nur wenn er zuverlässig ist, dann darf er da hoch und fliegen. Und das hat man eingeführt in Deutschland. Das heißt, das gilt für Piloten in Deutschland, die in Deutschland ihre Lizenz halten und sonst für niemanden. Und das ist jetzt schon gar nicht wertend gemeint, weil das zeigt schon natürlich das Problem. Ja, das ist der Gedanke gewesen und bis heute dreht sich die Diskussion darum, ob das sinnvoll ist oder nicht.
Tobias, es gibt dazu einen Artikel im Luftfahrtsicherheitsgesetz. Wir haben vorhin darüber kurz gesprochen, inzwischen kannst du ihn träumen. Kannst du denjenigen, die nicht träumen können oder wollen, nochmal ganz kurz bitte erklären, was denn da drin steht in diesem Paragraph 7?
Ja, gerne, Fritz. Ich kann vielleicht noch einen Satz vorab schieben. Ich kann Manuel nur zustimmen. Das, was ich jetzt vortrage, ist eher referierende Tätigkeit und ist nicht meine innere Überzeugung. Die Bedenken, die Probleme werde ich ja vielleicht gleich am Ende dieser Sendung auch nochmal äußern dürfen. Ob man mit dem Luftsicherheitsgesetz irgendwas retten kann, mag man hinterher gleich mal diskutieren. Was steht drin? Du hast es schon gesagt, Paragraph 7 Luftsicherheitsgesetz ist der Dreh- und Angelpunkt. Und wenn wir da in den Absatz 1 gucken, steht da drin: Zum Schutz vor Angriffen auf die Sicherheit des zivilen Luftverkehrs hat die Luftsicherheitsbehörde die Zuverlässigkeit folgender Personen zu überprüfen. Und dann kommt eine lange Aufzählung, welche Personen alle unter diese Zuverlässigkeitsüberprüfung fallen. Und dann gibt es den Absatz 1a im Luftsicherheitsgesetz. Und das ist eigentlich der Paragraph, der nachträglich ergänzend noch reingeschoben worden ist. Und der hat die ganze Situation nicht besser gemacht, sondern eindeutig verschlimmert, weil wir da Regelvermutungen haben, wann jemand als unzuverlässig gilt. Und ich darf einfach mal Paragraph 7 Absatz 1a Nummer 1 zitieren. Der ist, glaube ich, selbstredend. Die Luftsicherheitsbehörde bewertet die Zuverlässigkeit der betroffenen Person aufgrund einer Gesamtwürdigung des Einzelfalles. In der Regel fehlt es an der erforderlichen Zuverlässigkeit, wenn die betroffene Person wegen einer vorsätzlichen Straftat zu einer Freiheitsstrafe, Jugendstrafe oder Geldstrafe von mindestens 60 Tagessätzen oder mindestens zweimal zu einer geringeren Geldstrafe verurteilt worden ist, wenn seit dem Eintritt der Rechtskraft der letzten Verurteilung 5 Jahre noch nicht verstrichen sind. Und wenn man da genau liest, stellt man fest, das muss mit dem Luftverkehr nichts zu tun haben. Das heißt also, ein Verstoß gegen Abgabe von Steuererklärung, also Steuerhinterziehung, wenn es denn dann strafbar ist, mit 70 Tagessätzen haben wir hier schon die Regelvermutung. Das nur mal zum Sinn und Unsinn dieser gesetzlichen Regelung.
Genau, und das ist, glaube ich, auch neben der grundsätzlichen Tatsache, dass wir diesen Gesamtumstand hier in Deutschland haben, eben auch so ein bisschen das Problem hintendran. Da haben wir ja auch in Folge 13 schon sehr ausführlich drüber gesprochen. Auch da nochmal der Verweis auf eben diese Folge, wo wir auch nochmal so ein bisschen beleuchtet haben, was für Auswirkungen bestimmtes Handeln haben kann, auch in Bezug eben auf diese Zuverlässigkeitsüberprüfung, wo man vielleicht überhaupt nicht primär dran denkt. Also wo man das quasi von hinten wieder einholen kann.
Da würde ich jetzt gerne mal die Frage an den Alexander in unserer Runde stellen, der jetzt gerade mit der ZÜB frisch in Kontakt gekommen ist. Alex, du hast es eingangs gesagt, du bist Flugschüler. Natürlich, für PPLA muss man eine ZÜB beantragen. Und du bist ein bisschen in Schwitzen gekommen, hast du mir im Telefonvorgespräch erzählt. Was war bei dir der ausschlaggebende Grund, dass du gesagt hast, oh hoppla?
Ja, ich habe natürlich als Hörer auch Folge 13 gehört und da ist mir überhaupt erstmal nochmal in den Sinn gekommen, stimmt, so ein Dokument hast du schon mal kurz gesehen. Also ich habe natürlich ganz am Anfang, als ich mich bei einer kommerziellen Flugschule bewerben wollte, erstmal so einen ganzen Schwung an Unterlagen bekommen und überall, wo stand Nachname, Vorname, das habe ich noch richtig hinbekommen und wo ich gewohnt habe auch. Ich habe mir aber eigentlich gar nicht über die, sag ich mal, über die ganze Bandbreite oder die Wirkung dieser Dokumente habe ich mir in erster Instanz gar keine Gedanken gemacht. So, dann hatte ich Folge 13 gehört und dachte, ja, ne, Zuverlässigkeitsüberprüfung, das hast du schon mal gelesen, und wurde dann immer blasser, als ich das hörte, was auch Tobias gerade sagte. Also wenn da innerhalb von 5 Jahren, ich sag mal, irgendwo wegen zu schnellen Fahrens vermeintlich was vorgefallen ist, dann kann das deine ganze Lizenz blockieren im Prinzip, ne? Und da fing ich also dann an, ja, dann mit dem besagten Schweiß auf der Stirn so ein bisschen zurückzurechnen. Mensch, Alex, wann haben sie dich denn das letzte Mal geblitzt? Und ja, da fängst du dir auf einmal an Gedanken zu machen, die eigentlich erstmal gar nichts mit Fliegerei zu tun haben. Und da gebe ich dem Tobias recht. Das ist dann so dieses Thema des Unsinns, ne, wo ich dann sagte, wieso hat das mit der Fliegerei zu tun? Ne? Ich möchte gerne eine Lizenz machen, war auch noch nie im Gefängnis. Also da dachte ich, oh wow, ne, da musst du dir auf einmal jetzt über Themen Gedanken machen. Da hättest du vorher niemals mit gerechnet. Ne? Also das ja, war schon so ein kleiner Schock, würde ich sagen, ne, wo ich sagte, wow, was kommt da jetzt? Ja?
Wie sicher macht uns denn überhaupt so ein Blatt Papier?
Naja, vielleicht sage ich dazu, was wir haben ja, also das Thema Zuverlässigkeitsüberprüfung gibt es in vielen Bereichen. Das ist nicht nur in der Luftfahrt so, und deswegen will ich vielleicht mal, weil das viele auch glauben, Luftzuverlässigkeitsüberprüfung gäbe es nur für Privatpiloten. Also Zuverlässigkeitsüberprüfung gibt es zum Beispiel, wenn man einen Waffenschein beantragt, wenn man eine Waffe haben möchte. Die Jäger müssen die durchlaufen, weil sie mit einer gefährlichen Waffe durch die Gegend laufen. Ja, es gibt auch Zuverlässigkeitsüberprüfungen für Personen, die in Sicherheitsbereichen arbeiten. Übrigens auch im Luftsicherheitsgesetz für Menschen, die in Sicherheitsbereichen am Flughafen arbeiten. Menschen, die vielleicht in der Sicherheitskontrolle sind oder im Gepäckbereich, die relevanten Bereiche dort betreten dürfen und ja, beruflich damit zu tun haben. Und ehrlich gesagt halte ich das für den Bereich auch legitim. Weil wir wollen natürlich, dass Menschen, die beruflich den ganzen Tag in solchen Bereichen arbeiten, wo wir alle ja nur kontrolliert reinkommen, vielleicht mal hintergrundbeleuchtet sind. Jetzt war die Frage, was bringt das bei Menschen, die vielleicht im Verein sportlich fliegen? Ich meine, die meisten von uns sind ja nicht 5 Tage die Woche in der Luft unterwegs, leider, sondern eben dann, wenn wir dazu Zeit finden, weil wir andere Berufe haben. Und jetzt ist die Frage, kann man das, die Frage ist, was bringt das? Wenn man jetzt schaut, europaweit, wir haben eine europaweit einheitliche Lizenz, diese EASA-Lizenz für Privatpiloten, und der Zugang zu dieser Lizenz ist europäisch harmonisiert. Heißt, wenn ich in Europa eine Lizenz halte, kann ich auch überall fliegen. Und die ist überall anerkannt. Und diese Frage ist eigentlich, wirft sofort auf, was ist denn in den anderen Ländern Europas? Und es gibt eben zum Beispiel auf der europäischen Ebene eine Regulierung zur Luft, zur Zuverlässigkeit. Es gibt eine Zuverlässigkeitsüberprüfung in der europäischen Regulierung, die allerdings ganz anders ausgestaltet ist. Ich sag mal, da kommen wir vielleicht später nochmal drüber, wenn das mal umgesetzt wird, mit harmonisiert wird mit der deutschen Zuverlässigkeitsüberprüfung, kann das alles noch viel schlimmer werden, was wir haben. Ich sehe da noch dunkle Wolken am Himmel. Da gibt es nämlich 2 Stufen. Und wir überprüfen jeden Piloten, der hier eine Lizenz haben möchte oder eine hat, in regelmäßigen Abständen auf seine eigenen Kosten, weil man kann das ja nicht nach der europäischen Harmonisierung sozusagen behördlicherseits auferlegen. Also der Pilot ist völlig frei, sage ich jetzt mal ironisch, der Pilot ist völlig frei, seine Zuverlässigkeitsüberprüfung zu beantragen oder nicht. Macht das nicht, kriegt er leider seine Lizenz nicht. Also ist natürlich dann doch ein Zwang durch die Hintertür. Wenn er der gleiche Pilot, das ich wohne jetzt in Rheinland-Pfalz, in Straßburg macht, dort seine Lizenz hält, französischer Privatpilot ist, ist das nicht so. Dann kann er ohne Zuverlässigkeitsüberprüfung fliegen. Er kann auch genauso gut hier auf Plätzen sich bewegen. Er kann auch auf Flughäfen, auf internationalen Verkehrsflughäfen, wo er landen darf, in allen Bereichen durch die Gegend laufen. Das trifft übrigens auch für jeden kommerziellen Piloten zu, der aus irgendeinem Land der Welt kommt, in dem es keine Zuverlässigkeitsüberprüfungen gibt. Und deswegen halte ich diese Regelung, zumindest wenn man es mal zur Sicherstellung der Sicherheit sieht, für ungeeignet. Also sie ist, ob sie verhältnismäßig ist, also ob sie überhaupt im Verhältnis zu den Maßnahmen steht, ist eine ganz andere Frage. Ich finde sie schon ungeeignet, weil sie einfach nur dazu führt, dass jeder deutsche Pilot, der in Deutschland seine Lizenz hält, überprüft wird und andere Piloten nicht. Es gibt aber keine Unterscheidung zwischen den Piloten, was sie dürfen, wo sie sich bewegen dürfen, wo sie drüber fliegen dürfen, wo sie rein dürfen. Und von daher macht es einen wesentlichen Unterschied, ob man eine Zuverlässigkeitsüberprüfung für einen Menschen fordert, der den ganzen Tag im Sicherheitsbereich eines Verkehrsflughafens arbeitet, oder ob man sie für nur deutsche Piloten fordert, die sonst nicht unterschieden werden zu Piloten aus anderen Teilen der Welt, die genau das Gleiche dürfen. Und deswegen, glaube ich, ist sie ungeeignet, um das Ziel zu erreichen.
Ich kann mich da dem Manuel in den wesentlichsten Punkten anschließen. Auch ich glaube, dass die Sicherheitsüberprüfung von Privatpiloten die Sicherheit nicht erhöht. Wenn wir uns jetzt mal die ganz schrecklichen Beispiele tagesaktuell angucken mit den tödlichen Schüssen auf die Polizeibeamten, da merken wir ja im Grunde genommen das Gleiche. Jäger werden überprüft, völlig zu Recht. Auch dass Piloten ein Stück weit überprüft werden, finde ich, ist durchaus sinnvoll und macht Sinn. Da soll auch nicht jeder rumfliegen. Aber wenn jemand etwas Böses tun will, dann beantragt er nicht vorher erst einen Jagdschein, um dann jemanden umbringen zu dürfen. Und er beantragt auch im Zweifel nicht erst eine ZIP und einen Pilotenschein, um dann dieses Flugzeug als Waffe einsetzen zu können. Das heißt also, dieses Gefühl oder dieser Wunsch, Sicherheit zu bekommen, staatlich reguliert, den kann ich nachvollziehen. Wenn man sich aber das Praktische anguckt, derjenige, der was Böses tun will, tut es und dann verstößt er notfalls auch gegen die ZIP und wird sich ein Flugzeug klauen oder Ähnliches tun. Von daher ist das, glaube ich, eher gefühlte Sicherheit als tatsächlich gebrachte Sicherheit.
Ja, es ist an der Stelle, glaube ich, einfach ein Stück weit bürokratischer Vorgang, der da irgendwo als Stempel mit draufgedrückt wird, so nach dem Motto, okay, das gehört halt dazu, das machen wir jetzt einfach mal, und damit wurde irgendwas Genüge getan, glaube ich. Und ich sehe das genauso wie du, Tobias. Niemand wird sich von bestimmten Plänen abbringen lassen durch diesen Akt, ja, also durch diesen vermeintlichen bürokratischen Akt. Und die Frage ist ja zum Beispiel auch, wir hatten gerade schon mal kurz drüber gesprochen, über den Ausblick in die Welt oder auch Europa. Das heißt, dass Leute in Sicherheitsbereichen rumlaufen können, die überhaupt nicht unseren Regularien unterliegen. Aber so weit braucht man gar nicht gehen. Also selbst bei uns im eigenen Land ist es ja so, dass wenn ich zum Beispiel nur L fliegen will, soweit ich weiß, eben diese ganzen Dinge eben nicht über mich ergehen lassen muss und habe dann ebenfalls in vielen Bereichen eben Zugang. Und da fängt es ja schon an. Also das heißt, selbst bei uns im Gesamtsystem ist es ja schon nicht konsistent. Oder, Manuel?
Ja, also wie gesagt, nochmal, ich halte die Zuverlässigkeitsüberprüfung grundsätzlich für gerechtfertigt, aber hier erreichen sie ihr Ziel nicht. Dass man jetzt sagt, naja, derjenige, der terroristische Absichten hat, der wird sich eh nicht dran halten, das ist jetzt, finde ich jetzt, zumindest mal politisch, kein wirklich gutes Argument, weil natürlich bräuchte man dann überhaupt keine Strafrechtsnormen, weil die verbieten halt Dinge, die Leute brechen. Aber hier ist es halt so, dass es keine Unterscheidung gibt zwischen Piloten, die in Deutschland eine Lizenz halten, und in anderen Ländern. Und du hast gerade angedeutet, wobei das natürlich gefährlich ist, mit dem Argument zu spielen, weil dann könnte jemand aus den entsprechenden Stellen im Innenministerium auf die Idee kommen, das auch auf die UL-Piloten auszuweiten. Weil natürlich, wenn ich eine Katana fliege und ich fliege eine 600 Kilo UL, dann ist der Unterschied, wenn man mal wirklich von einer Gefährdung in Anführungsstrichen ausgeht, nicht besonders groß. Jetzt muss man aber auch sagen, es gibt auch, finde ich, politisch eine schlechte Berechtigung, das vorzubringen. Es gibt nachweislich keinen Fall, bei dem terroristisch versucht wurde, von einem Privatflugzeug aus irgendwas zu unternehmen. Mal ganz abgesehen davon, würde ich jetzt mal sagen, die Einschlagkraft, wenn man es mal so nennen darf, eines Tanklasters ist deutlich höher als die einer Katana DA-20. Ja. Trotzdem fordern wir von Fahrern von Tanklastern keine Zuverlässigkeitsüberprüfung. Also wenn man wirklich da auch mal einen Gleichklang des Gefahrenpotenzials herstellen wollte, müsste man in vielen Lebensbereichen Zuverlässigkeitsüberprüfungen fordern. Und bei Berufskraftfahrern wäre das ja noch viel einfacher als bei Privatpiloten. Und trotzdem tun wir es nicht, weil wir eben auch irgendwann sagen, naja, also es gibt halt auch irgendwo noch Dinge, die man nicht ausschließen kann, muss man ganz ehrlich sagen. Und ehrlich gesagt kann keiner von uns ausschließen, dass nicht irgendeiner auf die Idee kommt, mit einem kleinen Flugzeug mal irgendwas anzustellen. Der wird sich dann halt wahrscheinlich keine deutsche Lizenz besorgen, sondern vielleicht einer aus einem anderen Land. Ja? Und dann womöglich trotzdem in Deutschland ein Flugzeug chartern.
Erstens das, zweitens kann er das Flugzeug klauen, drittens kann er auch sein Auto nehmen und in die Menschenmasse rasen. Also die Möglichkeit, Unrecht zu tun, besteht immer. Natürlich brauchen wir Strafnormen, Unrecht bestrafen zu können, keine Frage. Und natürlich müssen wir uns über Möglichkeiten Gedanken machen, wie man ein gewisses Gefahrenpotenzial senken kann. Aber nochmal zu den Paragraphen 7 Absatz 1a Nummer 1. Steuerhinterziehung, 70 Tagessätze, bin ich ungeeignet. Ob das jetzt die Gefahr erhöht, dass derjenige, weil er einmal Steuern hinterzogen hat, irgendeine Straftat begeht und mit seiner Aquila in das nächste Hochhaus fliegt, weil er so frustriert ist, wage ich doch sehr zu bezweifeln.
Ja, das wage ich auch zu bezweifeln. Und der Alex schüttelt schon den Kopf und packt sich an den Kopf. Alex,
ja. Ja, ich will doch eigentlich nur fliegen.
Ja, aber wenn man das nochmal auf den Punkt bringt, du hast das ja eben auch schon angeschnitten, aber wie sehr hat dich das Thema denn am Ende dann wirklich beschäftigt, auch in Bezug auf Historie und Herausforderung, dass du da jetzt sagst, okay, ich brauche das halt und welchen Stellenwert hat das am Ende bei dir eingenommen?
Ja, also glücklicherweise habe ich also von diesen ganzen möglichen Vergehen, die da mit Tagessätzen also dann betitelt werden, sage ich jetzt mal, habe ich nichts auf dem Kerbholz. Also da bin ich sehr froh drüber. Geblitzt wurde ich auch nicht. Aber ich hatte mir in keinster Weise über diese Tragweite von so einem einzelnen Dokument Gedanken gemacht. Ne? Also prinzipiell steht erstmal meiner Lizenz nichts im Wege. Es gab noch eine schöne kleine Anekdote, weil man sollte so ein Dokument herunterladen. Der Link, den gab es nicht mehr. Ich habe dann dort angerufen, mit einem jungen Herrn, einer jungen Dame gesprochen. Die sagten, ja, sie müssen sich aber erst registrieren. Dann kriegte ich dann Rückruf, nee, brauchen sie doch nicht. Dieses Dokument, was ich digital heruntergeladen habe, sollte auf dem Postwege wieder zurück. Das hat man dann aber auch wieder revidiert und sagte, nee, das können Sie dann doch per E-Mail schicken. Das war ganz lustig. Also gut, wer schon mal mit deutschen Ämtern zu tun gehabt hat oder mit Regierungseinrichtungen da, der kennt das vielleicht. Aber das war eine sehr schöne Anekdote, wie so da so das deutsche System funktioniert, was so ein, ich nenne es mal, Amtsakt betrifft. Ne? Also das war so ein bisschen wie 86. Ne? Ich habe auch das Gefühl, dass sie an diesem Dokument irgendwie seit 2001 wird es dann gewesen sein, dass sie seitdem nichts geändert haben. Aber das war schon eine Nummer, ja. Also war nicht so leicht, diese Information da an die richtige Stelle zukommen zu lassen. Ja.
Manuel, du hattest es eingangs angesprochen. Du wohnst in Rheinland-Pfalz. Dann gibt es Leute, die sagen, okay, ich gehe eben nach Frankreich und dann erwerbe ich dort meine Lizenz zum Fliegen, weil da muss ich eben keine ZÜB beantragen. Einige Regierungspräsidien oder sagen wir einfach der Behördenapparat droht bei Abwanderung in ein EU-Land, damit dass man die Lizenz entzogen bekommt. Wie muss man solche Drohgebärden von den Ämtern einschätzen?
Also das kann wahrscheinlich Tobias besser beantworten, aber ich würde sagen, es läuft ins Leere, weil wir haben eine EASA-Lizenz, die ist gültig in Europa. Und das ist die gleiche Diskussion wie beim Medical, die hatten wir ja da auch schon mal. Haben auch Kollegen, die fliegen wollten, ausgeflaggt, weil sie gesagt haben, sie haben in anderen Ländern andere Medical-Regelungen. Ich finde halt, wenn wir eine europäische harmonisierte Lizenz haben, dann darf es keine Rolle spielen, wo ich die Lizenz erwerbe. Und sie muss auch unter den gleichen Voraussetzungen überall erworben werden. Wir haben auch den gleichen Ausbildungsinhalt. Wir fliegen in der gleichen Luft und betreten die gleichen Bereiche. Und es macht weder aus medizinischen noch in dem Fall hier aus luftsicherheitstechnischen Gründen irgendeinen Sinn, da Unterschiede zu machen, weil nachher die Rechte und die Pflichten exakt dieselben sind. Und das ist eine Frage auch von Fairness, mal ganz von den rechtlichen Fragen abgesehen. Wer soll das denn verstehen? Und die Diskussion führen wir im politischen Raum. Ich bin ja hier auch ein bisschen, um zu berichten, wie das geht. Wer sich damit beschäftigt hat, weiß, wir, die FDP, haben jetzt, glaube ich, seit 2007 immer wieder versucht, die ZÜB schon bei der Entstehung, sie zu verhindern, später auch immer wieder zu verändern und abzuschaffen. Auch ich habe schon mal, als wir in Regierungsverantwortung waren, versucht, daran was zu machen. Wir rennen da immer wieder gegen Wände, weil alle anderen das nicht wollen. Ich finde, mit teilweise schrägen Argumenten. Meine persönliche Meinung ist, am Ende liegt es einfach daran, dass keiner etwas abschaffen will und nachher passiert was. Und dann war es diese Abschaffung, was natürlich objektiv betrachtet Unsinn ist. Aber in der medialen Kakophonie, die manchmal herrscht, genauso natürlich argumentiert würde. Also ich kann mir schon Zeitungen und Medien vorstellen, die natürlich in so einem Fall sofort sagen würden, schaut her, das liegt nur daran, dass die ZIP in Deutschland abgeschafft wurde, dass der
Manuel sich dafür eingesetzt hat politisch.
Ja. So ist es, ja, genau. Und aber so ist die Lage und ich glaube, es bringt nichts und ich glaube auch übrigens, dass Behörden das nicht verbieten können. Ich wüsste nicht, wie das rechtlich geht, aber Tobias kann das ja gerne vielleicht auch nochmal aus juristischer Sicht beleuchten.
Also mir ist kein Fall bekannt, wo das funktioniert hat. Ich habe viele ZIP-Flüchtlinge, so nenne ich die hier immer spaßeshalber, in meinem Büro beim Ausflaggen beruflich begleitet. Das hat gut funktioniert. Wir konnten damit den Wettlauf mit der ZIP-Behörde gewinnen. Und damit habe ich es geschafft, dem einen oder anderen trotz gewisser strafrechtlicher Probleme im unteren Bereich seine Lizenz zu erhalten. Also das hat ganz gut funktioniert. Vielleicht noch den letzten Gedanken von Manuel mal kurz aufgreifen. Das ist ja so ein bisschen unser Zeitgeist. Wir haben Angst vor allem und glauben dann, je höher wir die Vorschriften machen, je mehr Verbote, je mehr Überprüfung, je mehr Regelungen wir einführen, desto eher kann man Sicherheit schaffen. Und immer wenn irgendwo irgendwas passiert, ist der Schrei ganz groß. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass wir auch über Waffen jetzt in 4 Wochen wieder reden müssen oder reden werden. Müssen tun wir es nicht, aber reden werden. Und trotzdem werden wir individuelles Unrecht nicht verhindern können. Es wird immer wieder Menschen geben, die rechtsbrüchig werden, schlimmste Straftaten begehen, die dafür auch bestraft gehören. Gar keine Frage, ich will hier nicht falsch verstanden werden. Aber dieser Traum, je mehr Vorschriften, desto sicherer wird, das wird vermutlich nicht funktionieren. Und wir müssen einfach endlich mal wieder den Gedanken der Freiheit, der individuellen Freiheit ernst nehmen. Das heißt nicht, dass er unbegrenzt sein soll, dass es gewisse Einschränkungen geben muss, gar keine Frage. Aber dieses Übertreiben und immer mehr, das macht wenig Sinn. Aber da kann ich natürlich jeden Politiker verstehen, deswegen bin ich auch froh, dass ich keiner bin. Wenn dann was passiert, steht in der Bildzeitung, Manuel fordert Abschaffung der ZIP und dann liegt da irgendein Toter auf der Straße, dies ist das Ergebnis, Rufzeichen. Und genau das ist das, was möglicherweise treibt. Mich treibt's nicht, ich bin Gott sei Dank nur Anwalt, ob das in der Zeitung steht oder nicht, wäre mir ziemlich egal.
Ja. Ja, ich glaube, das ist auch einfach so ein bisschen das Problem, das hast du auch gerade gesagt, Tobias, auch so ein bisschen Zeitgeistproblematik. Du kriegst halt bei uns kaum irgendwas wieder zurückgedreht. Ne? Also Dinge, die einmal auf der Bahn sind, die werden wir nicht wieder los. Ich bin ja auch zum Beispiel ein Verfechter, dass jedes Gesetz ein Haltbarkeitsdatum kriegt und dann wieder zur Diskussion steht neu, weil es ist wirklich sehr, sehr schwierig, die Uhren da zurückzudrehen und ich erlebe das auch, bin ja selber auch ein bisschen politisch tätig, auch hier auf kommunaler Ebene für die FDP. Und du siehst halt überall, wenn es um Entscheidungen geht, auch zum Beispiel jetzt mit Corona, wir neigen immer dazu, natürlich Vollkasko zu machen. Und das ist irgendwann natürlich auch schwierig, weil du dann aus diesem ganzen Gestrüpp nicht mehr rauskommst. Und aber niemand hat halt im Grunde, ja, die sagt dann, oder ich übernehme jetzt die Verantwortung, die Entscheidung zu treffen, dass wir eben einfach mal sagen, wir machen's. Und das findet man einfach auf allen Ebenen und das finden wir, glaube ich, auch halt im Bereich der ZIP halt natürlich. Ne? Also da will niemand die Entscheidung übernehmen und dann im Zweifelsfall am Ende in Anführungsstrichen schuld sein.
An der Stelle mal die Frage an den Alex. Was wird denn da von dir alles gefragt? Schuhgröße, Sozialversicherungsnummer, Konfektionsgröße, was kommt denn da alles jetzt in so einem Fragebogen zuvor? Weil bei mir ist es so, ich reiche das über den Arbeitgeber ein, das macht bei mir die Firma und ich habe keine Ahnung, was die da abfragen.
Ja, ich war ja ganz am Anfang auf der Suche erstmal nach diesem Formular. Dann war auch genau das die erste Frage, ne? Ob ich das jetzt selber machen müsste oder wollen würde und das mein Arbeitgeber macht. Das habe ich erstmal gar nicht verstanden. Bin dann schnell darauf gekommen, ach so, ja, okay, wenn ich jetzt bei einem Flughafen zum Beispiel irgendwo auf dem Vorfeld unterwegs bin oder so, dann wie bei dir, also mal Fritz, wenn ich irgendwo, ne, da luftfahrttechnisch beruflich aufgestellt bin, dann macht das der Arbeitgeber. Aber okay. Ich als Privatpilot oder angehender Privatpilot bekam dann halt über ein paar Wege, die nicht einfach waren, dieses Dokument. Ja, und was ziemlich ausführlich dokumentiert werden musste, waren meine Wohnorte. Und, ja, also wo ich mich im Prinzip aufgehalten habe. Und zwar gab es da auch eine konkrete Vorgabe. Ich muss kurz nachdenken, ich weiß nicht, entweder waren es, die letzten 10 Jahre waren es nicht. Ich muss also konkret die letzten 5 Wohnstätten meines Lebens richtig komplett mit Monat und Jahr aufführen. Ja, ich musste dann erstmal meine Unterlagen durchwühlen. Wo sind die ganzen alten Mietverträge? Und ja, das fing tatsächlich bei mir, weil ich also schon längere Jahre immer an einer Stelle war, also tatsächlich 1975 an, wo ich geboren wurde. Ich habe das dann auch selbstverständlich dann auch so hingeschrieben, also seit Februar 1975 wohnhaft in Essen dort und dort. Also das war schon ein großer Teil dieses Dokuments. Ansonsten, also die üblichen Dinge wie Vorname, Nachname, Geburtsdatum, ob ich denn auch deutsch bin, jawohl, bin ich. Und ja, tatsächlich diese Aufenthaltsthematik oder Wohnthematik, das war ein großer Teil.
Wenn ich da ganz kurz eingreifen darf, genau das ist in der Praxis oft ein Problem, wenn Menschen längere Zeit im Ausland waren und dann ausländische Wohnorte angeben und dann die Behörde sagt, wir hätten gerne ein Führungszeugnis aus dem Land XY. Und jetzt können wir uns alle vorstellen, wenn wir uns in Uruguay, Paraguay, Uganda oder Ähnlichem länger aufgehalten haben, wie einfach das ist, dort Führungszeugnisse zu bekommen, die dann auch noch dem deutschen Standard entsprechen. Vereinigte Arabische Emirate habe ich letztens mal wieder begleitet. Auch das ist dann sehr spannend. Und da kann man sich dann die rechtliche Frage stellen, ob die Behörde da überhaupt einen Anspruch drauf hat. Bis jetzt konnte ich die Frage noch nie durchdiskutieren, weil die Behörde irgendwann aufgegeben hat. Wenn man ihnen dargelegt hat, mehr wie fragen können wir nicht. Aber genau da haben wir ein Riesenproblem. Also wenn ich nur in Deutschland gewohnt habe, ist das alles relativ einfach. Wenn ich aber einen etwas munteren Lebenslauf habe, und das ist ja nun mal im Rahmen der Globalisierung durchaus üblich, dass ich auch mal längere Zeit im Ausland bin, kann das unter Umständen zu einem echten Problem werden. Ich hatte gerade wieder einen, der war 2 Jahre im Ausland, hatte sich aber vergessen anzumelden. Der wird also niemals aus dem ausländischen Land irgendeine Bescheinigung kriegen. Und jetzt hat er natürlich panische Angst, dass er keine ZÜB kriegt. Ich habe ihm dann erklärt, dass ein Meldeversäumnis in einem anderen Land, wer das angibt, nicht weiter tragisch sein dürfte. Und von daher wollen wir abwarten, was passiert. Aber da haben wir ein Riesenproblem.
Ja, das ist ein interessanter Aspekt. Ganz kurz vielleicht noch dazu. Also es passt halt auch wirklich nicht so ein bisschen in die Welt und in die Zeit, ne? Also du sagst gerade das Stichwort Globalisierung und dass Leute unterwegs sind oder mal im Ausland arbeiten längere Zeit. Auch aus dem Aspekt passt das eigentlich nicht so richtig in die Welt, ne? Aber Manuel, du wolltest noch was sagen.
Ja, spannend ist ja auch, was mit diesen Angaben, die der Alex da gemacht hat, passiert. Also ich will nochmal in Erinnerung rufen, da wird über einen Kamm geschert, derjenige, der im Luftsicherheitsbereich in Flughäfen tagtäglich arbeitet und der Privatpilot, der 98% seiner Zeit auf dem Grasplatz mit Maschendrahtzaun landet. Die müssen die gleiche ZÜB über sich ergehen lassen. Und ich habe es gerade nochmal aufgemacht, Tobias, ich übernehme jetzt mal deine Rolle und zitiere aus dem Luftsicherheitsgesetz. Ja, diese Daten, die der Alex da angegeben hat, werden benutzt, um die Identität der betroffenen Person zu überprüfen. Soweit finde ich das ja noch vielleicht in Ordnung. Ja, dann werden aber auch Anfragen durchgeführt beim Polizeivollzug, bei den Verfassungsschutzbehörden, der Länder, der Bundespolizei, dem Zollkriminalamt und so weiter erforderlich, beim BKA, beim Verfassungsschutz, beim Nachrichtendienst, beim militärischen Abschirmdienst, beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen der Staatssicherheit, für die Beurteilung, soweit sie dann für die Beurteilung zuverlässig sind. Außerdem gibt es unbeschränkte Auskünfte aus dem Bundeszentralregister, aus dem Erziehungsregister und neu, seit dem letzten Mal hinzugekommen, es wurde ja verschärft im Jahr 2000, aus dem zentralen staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregister. Das ist ein Register, in dem laufende Verfahren abgebildet sind. Das heißt, da werden abgefragt nicht Verurteilungen, sondern laufende Verfahren. Das heißt, auch jemand, der angezeigt wird und ein laufendes Verfahren hat, obwohl er vielleicht unschuldig ist und das später rauskommt, kann zunächst einmal die ZÜB abgelehnt bekommen, weil ihn jemand angeschwärzt hat, zu Unrecht, und das in diesem laufenden Verfahrensregister drinsteht. Und das ist schon sehr, sehr weitgehend. Ich halte das für völlig unverhältnismäßig, wenn es um Privatpiloten geht, möglicherweise gerechtfertigt, wenn es um den Arbeitsplatz geht, in dem Menschen in Sicherheitsbereichen arbeiten, die tagtäglich für die Sicherheit insgesamt zuständig sind. Und diese Nichtunterscheidung halte ich für einen der gröbsten Fehler bei der ZÜB für Privatpiloten, dass man hier einfach einen und denselben Maßstab anlegt für völlig unterschiedliche Dinge.
Ja, vor allem, ich verstehe es ja so, dass ich dann natürlich für den Lizenzerhalt in Zukunft ja auch dann aufpassen muss, dass ich da, ich sag mal, jetzt mal wirklich auf Deutsch gesagt, nichts verbreche. Das heißt, diese Regelung, ich weiß nicht, Tobias, die gilt ja dann auch weiter fort. Das heißt also, mit Lizenzerhalt, ja, bin ich ja im Prinzip weiterhin im Fokus oder sagen wir in regelmäßigen Abständen im Fokus, was Manuel gerade sagte, durch diese ganzen Institutionen, die dann mehr oder weniger durch regelmäßige Überprüfung Auge auf mich haben.
A, ist das korrekt, und B, ist das allerdings auch sinnvoll, muss man fairerweise sagen. Wenn man sagt, wir brauchen eine ZÜB, und die ist wichtig, dann muss ich natürlich auch eine Dauerüberprüfung machen, weil es macht ja keinen Sinn, wenn ich einen nicht zum Schein ausbilde, den dann aber munter fliegen lasse. Deswegen finde ich, müssen wir mit der Diskussion viel früher anfangen. Was ist sinnvoll? Am Anfang brauchen wir überhaupt eine ZÜB für die Fliegerei, ja oder nein? Wenn wir die Frage bejahen, wir brauchen eine ZÜB, dann ist die Dauerüberwachung folgerichtig. Das ist denklogisch nicht anders machbar. Wenn ich aber sage, wir brauchen sie nicht, und das ist ja meine Meinung, die ich hier heute kundgetan habe, dann brauchen wir auch keine Dauerüberwachung. Aber da, finde ich, fängt die logische Fragestellung an. Vielleicht noch ein Beispiel zu der Frage von Manuel mit dem zentralen Verfahrensregister der Staatsanwaltschaften. Das kann dann soweit für dich mal einen vertreten. Der war Zeuge einer Schlägerei. Der hat nur daneben gestanden. Und der hatte dann ein ZÜB-Problem. Es gab sogar ein UJS-Aktenzeichen, das heißt also ein Verfahren der Staatsanwaltschaft, wo wir keinen Tatverdächtigen haben. Das hat die Bezirksregierung aber erst nicht verstanden. Erst als ich ihr eine Kopie der Aktenordnung und der staatsanwaltschaftlichen Aktenzeichen geschickt habe. In dem Moment kamen wir dann einen Schritt weiter, wie ich dann erklärt habe, was ein UJS-Aktenzeichen ist. Also von daher kommen da dann auch Probleme auf Menschen zu, die man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann.
Ja, das ist sehr spannend. Ja. In Anbetracht der Zeit, Manuel ist ziemlich eng getaktet, aber ich würde ganz gerne noch mal ganz kurz fragen, wie siehst du das insgesamt noch mal so ein bisschen noch mal aufs Politische wirklich runtergebrochen? Wir haben eben das schon kurz andiskutiert, vielleicht noch mal ein, zwei Sätze zum Thema Harmonisierung EU und warum ist die FDP da eigentlich so alleine auf der ganzen Bühne?
Ich kann nicht beantworten, warum die FDP allein auf der Bühne ist. Ich kann nur mal erklären, also wir haben jetzt ja auseinandergenommen, wir sind uns ja ziemlich einer Meinung, warum das keinen Sinn macht, diese Zuverlässigkeitsüberprüfung durchzuführen. Letztlich haben alle anderen Parteien mit den Argumentationen immer wieder vorgetragen, das sei sicherer, wenn man das macht. Man könne nicht die Luftsicherheit gefährden. So ein Pilot, der könne ja in alle Sicherheitsbereiche rein, der könne auch über Gegenden fliegen, in denen, wenn er runterfallen würde, absichtlich was passieren könne. Und deswegen müsste man die Sicherheitsüberprüfung durchführen. Klammer auf, das kann eben auch jeder nicht überprüfte Pilot, wenn er woanders seinen Schein her hat. Deswegen halte ich es für unsinnig. Auch alle, also ich habe es mir ehrlich gesagt nicht so sehr gewundert bei den Kollegen der Union, die immer im Bereich Innenpolitik immer doppelt auf Sicherheit gehen, aber auch alle anderen Parteien sind inzwischen der Meinung, die Luftsicherheit müsse auch für die Privatpiloten mittels der Zuverlässigkeitsüberprüfung gelten. Die nächste Frage, die du stellen würdest, Christian, ist ja, wie läuft das denn weiter? Was machen wir denn da jetzt? Ja, ich nehme dir mal gerne vorweg. Ja, wir sind ja nur jetzt in Regierungsverantwortung. Wir haben im Koalitionsvertrag keine Regelung dazu getroffen, weil es dazu erwartbar keine Einigung gab. Ich kann also nicht versprechen und ich halte es auch nicht für möglich, dass wir in dieser Koalition da eine Änderung herbeiführen in der Form, dass wir die ZÜB abschaffen können, weil es dafür einfach keine Mehrheit gibt in der Koalition. Und was man nicht gemeinsam vereinbaren kann, wird einfach nicht stattfinden. Ehrlich gesagt erwarten wir das ja umgekehrt als FDP auch von den anderen, bei den Punkten, wo die anderen gerne irgendwas eingeführt oder abgeschafft hätten und wir damit nicht einverstanden waren und uns darauf geeinigt haben, es nicht zu machen, erwarten wir natürlich auch, dass sich da nichts verändert. Das ist also ein Geben und Nehmen in solchen Koalitionen. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass wir jenseits der Frage vielleicht Veränderungen in der Durchführung haben. Im Moment ist es ja so, Alex, du wirst nicht nur jetzt deine ZÜB beantragen, sondern du wirst sie immer wieder beantragen müssen und du wirst jedes Mal Geld dafür bezahlen müssen. Dafür, dass du freiwillig in Anführungsstrichen beantragst, dich überprüfen zu lassen in regelmäßigen Abständen. Diesen Zeitraum kann man verlängern. Der ist ja schon mal verlängert worden. Das haben wir damals angeschoben in der Zeit 2009 bis 2013. Da habe ich mich damit auch schon mal beschäftigt in Regierungsverantwortung, habe viele Gespräche geführt. irrsinnig ist ja, dass wir damals gehört haben, die Länder seien gegen die Abschaffung der ZÜB aus dem Bundesinnenministerium. Und 2016 haben die Länder im Bundesrat beantragt, die ZÜB für Privatpiloten abzuschaffen. Und im Bundestag wurde dieser Antrag dann zurückgewiesen. Und jetzt höre ich, sind die Länder wieder für die ZÜB. Also es ist ein bisschen schwierige Situation, um es mal ganz vorsichtig zu sagen, politisch. Da ist es nicht wirklich stringent. Ich könnte mir vorstellen, dass man, das hilft zwar dem Alex jetzt nur bedingt, aber man könnte vielleicht Erleichterungen in der Form herbeiführen, da ja eh über die Zeitraum überprüft werden kann, ob jemand zuverlässig bleibt. Tobias hat das ja gerade ausgeführt. Gibt es eigentlich keinen Sinn für mich, alle 5 Jahre die ZÜB wieder neu beantragen zu müssen.
Ich bin ja da, sagen wir mal, noch auf der sicheren Seite. Ne? Also wir hatten ja gerade, oder Tobias hat ja gerade kurz davon gesprochen, also wie verhält es sich denn, wenn du wirklich dann beruflich mal in einem anderen Land und wenn es, was weiß ich, nur Frankreich ist, das muss ja noch nicht mal außereuropäisch sein, aber wie verhält es sich denn dann? Ne? Das bläst ja im Prinzip diese Amtshandlung der Überprüfung erstmal unnötig auf und vielleicht auch hinderlich für dich in deinem Lizenzfortgang. Ne? Das ist ja, ich bin ja, also bei mir steht dann immer Essen. Ich bin tatsächlich aus dem schönen Ruhrgebiet noch nicht rausgekommen, aber jetzt im Nachhinein sage ich so, Mensch, Alex, da hast du aber Glück. Ja, also das hätte ja auch anders sein.
Das ist auch eine gute Sichtweise in Bezug auf die ZIP.
Ja, also hätte anders kommen können. Ne?
Gibt es denn überhaupt eine Chance, dass man diese ZIP innerhalb der EU harmonisiert, dass man sich mit den anderen Ländern kurz schließt? Es ist ja momentan, sind ja eigentlich nur wir Deutschen diejenigen, welche, die dieses Blatt Papier fordern, was ja auch viele dazu führt, dass sie sagen, ich gehe nach Österreich, in die nicht in die Schweiz, aber ich gehe zum Beispiel nach Frankreich rüber, um dort eben die Lizenz zu erwerben, weil ich eben dann nicht alle 5 Jahre dann diese Registerauskunft über mich ergehen lassen muss. Was strebt denn da die Politik an oder hat sich die Politik da schon Gedanken gemacht?
Na, es gibt europarechtlich eine ZÜB, eine Zuverlässigkeitsüberprüfung. Es gibt eine Durchführungsverordnung der Europäischen Union. Die wurde damals aber vor allen Dingen für den beruflich in der Luftsicherheit oder im Luftverkehr Verbindlichen gemacht. Deutschland ist das einzige Land, das darüber hinaus Regelungen für Privatpiloten, Luftsportler getroffen hat. Laut der Durchführungsverordnung geht das. Man kann national das ausgestalten. Es widerspricht aber meines Erachtens der EASA-Lizenzierung für Privatpiloten. Aber aus Luftsicherheitsgründen, also aufgrund dieser Luftsicherheitsverordnung, geht das natürlich. Alle anderen EU-Länder haben diese europarechtliche Regelung auf die in der beruflichen Welt zu überprüfenden Personen bezogen. Wenn Deutschland auf die Idee käme, dies mal umzusetzen, die europarechtlichen Regelungen auf die Privatpiloten, ist die Regelung eher verschärft. Zum Beispiel sieht die europarechtliche Regelung kürzere Überprüfungszyklen vor. Das heißt, wir können im Moment eigentlich nur froh sein, dass Deutschland nicht noch anfängt, das Europarecht 1:1 umzusetzen, aber genauso auf Privatpiloten zu beziehen. Ich höre aus dem Innenministerium, vielleicht letzter Satz dazu, dass statt die Abschaffung der ZÜB für Privatpiloten eher angedacht ist, eine Regelung europaweit zu finden, auch dort die Privatpiloten zwingend zu überprüfen. Damit scheitert derzeit zum Glück Deutschland auf europäischer Ebene immer noch. Aber das ist deren Vorstellung, das europarechtskonform zu machen.
Okay, spannend. Ja.
Also kann man es zusammenfassen, wir sind uns einig darüber, dass wir dieses Blatt Papier alle hassen, mehr oder weniger. Die einen mehr, die anderen weniger. Und wir sind uns, glaube ich, auch einig darüber, wer Böses tun will, der wird auch Böses tun können ohne dieses DIN A4-Blatt.
Definitiv. Ne? Ich glaube, wer genug kriminelle Energie aufbringt, Tobias hat es schön beschrieben, der wird alles umschiffen, was da notwendig ist, da um das auf die Straße zu bringen, wirklich. Ne? Also das bleibt.
Ich will mal Lanze brechen, auch für die Pilotengemeinschaft in Deutschland. Die meisten Piloten in Deutschland fliegen in Vereinen Und viele Vereine sind keine Riesenvereine, sondern überschaubare Vereine. Und ich glaube, dass wahrscheinlich jenseits der Frage der ZIP die Zuverlässigkeit von Piloten besser dort gesehen wird. Also vielleicht sollten wir alle mehr die Augen offen halten und gucken, wer fliegt denn eigentlich bei uns. Wenn wir dann an den Terroristen von des World Trade Centers soll angeblich auch fliegen gelernt haben in einer Flugschule, Privatpilot, nicht bei uns. Aber ich meine, die Frage ist, wer fliegt, wer kommt denn da fliegen? Was ist das dann für ein Typ? Wie kann man eine Sicherheitskultur und ein ordentliches Verhalten vorantreiben? Wir haben Vereine, in denen viele Menschen fliegen lernen. Und das ist, glaube ich, eine gute Kultur, die sollten wir auch weiter pflegen. Und das wird wahrscheinlich der Luftsicherheit insgesamt mehr bringen, weil durch Flugunfälle beispielsweise Unachtsamkeit viel mehr passiert, als durch terroristische Unachtsamkeiten. Und deswegen, glaube ich, müssen wir da mehr drauf gucken, sollten wir weiter so tun, eine gute Fehlerkultur betreiben. Das hilft uns Piloten, glaube ich, am meisten. Und das hilft nachher der Flugsicherheit insgesamt am meisten. Und nicht solche Unsinnigkeiten wie die ZIP.
Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Das lassen wir mal so stehen. Dem kann ich mich nur anschließen. Ich sage an dieser Stelle ganz recht herzlichen Dank an euch alle. Kleines Update zum Thema ZIP. Diesmal halt auch ein bisschen mal mit Einblick in die Politik, aber auch mal eine Stimme von jemandem, der sich da relativ neu mit beschäftigt hat. Und ja, wie gesagt, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich wünsche dir, Manuel, vor allen Dingen auch, dass du uns da weiter mit diesem Thema politisch vertreten wirst und hoffe da trotz aller dieser Hürden, die du schön jetzt beschrieben hast, dass wir da doch noch irgendwo vielleicht in eine Richtung vorankommen, die uns, glaube ich, alle am Herzen liegt.
Ich gebe mein Bestes.
Ich darf mich an dieser Stelle auch an dieser Runde bedanken. Vielen, vielen lieben Dank, Manuel, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist eng eingespannt als Mitglied des Deutschen Bundestages. Tobias, du hast einen Termin verschoben. Vielen herzlichen Dank. Alex, auch du hast es möglich gemacht. Vielen lieben Dank, dass wir so eine bunte Mischung bekommen haben, dass wir hier Einblick geben konnten. Alles Wichtige zur ZIP über die FDP, über den Tobias Noll gibt es natürlich unten in den Shownotes. Wer also jetzt einen Rechtsanwalt für Strafrecht braucht, weil er irgendwie einen Strafzettel hat. Tobias freut sich über neue Mandanten. Also ich bin mir sehr sicher, dass du dich freust, Tobias. Ne?
Ich habe immer Kapazitäten frei.
Hervorragend, ich freue mich. Es gibt alles Wichtige natürlich bei uns in den Shownotes. Wir möchten auf unsere Hörerreise nochmal hinweisen vom 26. bis 29. Mai. Es wird natürlich auch Notems von unserer Seite dazu geben. Wir sind auf Instagram vertreten. Bei Facebook haben wir eine Seite, da könnt ihr gerne mal gucken. Das ist die Privatpiloten-Lounge. Und wir haben auch eine Afgas-Kasse. Es wird immer mehr, die Zuhörerzahlen, die steigen bei uns und die kleinen Pakete reichen bei uns nicht mehr aus. Wir freuen uns über einen kleinen Euro-Zuschuss in der Afgas-Kasse von eurer Seite. Da würden wir uns riesig drüber freuen. Und ja, uns bleibt eigentlich nur noch zu wünschen, bleibt gesund, passt gut auf euch auf. Always many happy landings. Bis zum nächsten Mal, der Fritz.
Und der Christian. Vielen Dank. Auch an euch alle da draußen und bis demnächst. Tschüss.